hast deine Fahne schön in den Wind gehängt und hast alle Skrupel nach Kräften verdrängt. Ich brauch das zum Leben, was soll der Verzicht? Schau mal in den Spiegel, wo hast du dein Gesicht? Du tust so, als hättest du ewig Zeit, als wäre zum Aufrechtstehen noch viel Gelegenheit. Du suchst im Vergnügen Erfüllung und Sinn, bist süchtig und lebst nur von Schnaps und Nikotin. Ich brauch das zum Leben, es geht anders nicht. Die Kerze, die flackert, der Sturm bedroht dein Licht. Du tust so, als hättest du ewig Zeit, als wäre zum Aufhören noch viel Gelegenheit. Den Plan deines Lebens, den hast du erstellt. Es stört dich nicht weiter, dass Gott darin fehlt. Ich brauche zum Leben was anderes als Gott. Und in deinem Herzen, da gehst du bankrott. Du tust so, als hättest du ewig Zeit, als wäre zum Umkehren noch viel Gelegenheit.
An das Evangelium.
Jesus Christus spricht,
Jesus Christus spricht,
glaubt an das Evangelium.
Kehrt um und glaubt,
glaubt an das Evangelium.
Jesus Christus spricht,
glaubt an das Evangelium.
Glaubt
an das Evangelium.
Jesus Christus spricht.
Glaubt an das Evangelium.
Kehrt um und glaubt.
Glaubt an das Evangelium.
Dankeschön.
Liebe Freunde, bei einem Beerdigungsinstitut ruft eine ältere Dame an. Und sie bestellt einen Kranz mit einem schönen Spruch auf der Schleife. Sie diktiert der neu eingestellten Mitarbeiterin am Telefon Folgendes: Bitte nehmen Sie als Aufschrift den Wunsch Ruhe sanft, und zwar auf beiden Seiten. Und dann kommt noch der Spruch Auf Wiedersehen im Himmel. Das heißt, wenn noch Platz ist auf der Schleife. Als der Kranz geliefert wird, lesen die Leute bei der Beerdigung mit großem Erstaunen: Ruhe sanft auf beiden Seiten, auf Wiedersehen im Himmel, wenn noch Platz ist. Solche Friedhofswitze, bessere und schlechtere, die gibt es eine ganze Menge. Aber den besten aller Friedhofswitze, den hat sich Jesus selber geleistet. Der ist, nachdem sie ihn als Toten auf den Friedhof geschafft haben, einfach wieder abgehauen. Hat sich beerdigen, aber nicht unterkriegen lassen. Keine Spur von Ruhe sanft, sondern mit Erdbeben, Bebengetöse hat er die Friedhofsruhe gestört, raus aus der Gruft, Randale gemacht, dass die Friedhofswärter selber umgeflogen sind wie die Toten und da lagen wie die geprellten Frösche. Geprellt hat er sie alle, seine Feinde, seine Gegner, seine Verfolger. Hat Tod und Teufel ein Schnippchen geschlagen, hat sie an der Nase rumgeführt und mit diesem, seit diesem göttlichen Gewaltstreich, da geht's ein Gelächter um die Welt, ein befreites und ein respektloses Gelächter, weil seine Majestät, Tod und Teufel eine Schlappe erlitten haben. Und überall und jedes Mal, wo Menschen sich über dieses Bravourstückchen Gottes freuen, da foppt sich der Teufel aufs Neue und kriegt kalte Füße. Auch heute herrscht in der Hölle miese Stimmung, weil bei uns als Thema angesagt ist, er ist auferstanden. Ich lese euch den Bericht der Auferstehung, einen davon aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28. Als der Sabbat vorüber war am frühen Sonntagmorgen, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich drauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine große Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Als Jesus, der Sohn Gottes, starb, da verlor wegen dieser Ungeheuerlichkeit die Sonne vor Scham ihren Schein. Und die Erde bebte vor Schmerz und vor Empörung. Und als er auferstand, da bebte die Erde vor Jubel und vor Freude. Und wenn Christus wiederkommt, da wird sie vor Angst und Entsetzen beben. Jesus hat einmal gesagt, wenn die Menschen schweigen, da werden die Steine schreien. Und weil die Menschen sich in ihrer Gleichgültigkeit durch nichts erschüttern lassen, weder durch den Tod von Jesus, noch durch seine Auferstehung, noch durch sein Wiederkommen. Deshalb erbebt die Erde anstelle der Menschen. Es heißt hier, siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Ein großes. Nicht so ein Erdbebchen, wo der Richterskala nur ganz müde ausschlägt, wie so eine alte Oma, wenn jemand ans Fenster klopft und sagt, ja, komm nur rein. Sondern eins, wo es rumst, das war ein richtiges Naturereignis. Die gesamte Natur nimmt teil an den großen Taten Gottes. Sehen Sie, da haben Sie es, sagen die unerschütterten Bibelkritiker. Die ganze schöne Ostergeschichte, die ist nicht buchstäblich, sondern die ist symbolisch zu nehmen. Es geht um weiter nichts als um das Erwachen der Natur. Nach dem Winter, so nach dem Motto, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Die Hausfrau trägt auf die Wiese die Wäsche, auch die Schildkröte kehrt in den Garten zurück. Aber dieser Vergleich haut nicht hin. Die Bäume, die im Frühling blühen, Die waren genauso wenig tot wie deine Schildkröte, die nach dem Winterschlaf unter der Sofaecke wieder vorgekrochen ist. Die machten alle zusammen bloß mal Pause. Aber Jesus machte nicht bloß mal Pause, bei dem war Sense, den haben sie tot gemacht. Und deshalb ist die Ostergeschichte auch kein Gleichnis. So für die Unverwüstlichkeit der menschlichen Natur, die sich eben nach allen Schicksalsschlägen wieder irgendwie hochrappelt. So nach dem Motto, und neues Leben blüht aus den Ruinen. Jesus war keine Ruine, der war eine Leiche. Und von diesem toten Jesus sagen die Engel, der ist auferstanden. Und damit ist das ganze Geschwätz der sogenannten Gott-ist-tot-Theologie erledigt und gegenstandslos geworden. Genauso wie das Gerede, Jesus wäre in die Verkündigung des Wortes oder in die Gemeinde hinein auferstanden. Das ist doch weiter nichts als nebelhaftes Geschwafel von Leuten, die auf diese Art und Weise ihren blanken Unglauben verbergen wollen. Wer so redet, der drückt sich an der entscheidenden Frage vorbei. Und die entscheidende Frage heißt, ist Jesus wirklich leiblich auferstanden oder nicht? Also ist das, was hier geschrieben steht, wirklich geschehen? Denn was nicht geschehen ist, Leute, das kann auch nichts bedeuten. Ein Christentum, das nicht mehr an die leibliche Auferstehung glaubt, das ist bedeutungslos, das verschlammt zu einer Ideologie. Als ich mal in einem Kreis von Pfarrern die biblische Darstellung der leiblichen Auferstehung vertreten habe, da fragte mich ein Pfarrer höhnisch, wie viel Pfund denn meiner Meinung nach der auferstandene Jesus auf die Waage gebracht hätte. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass dieser Pfarrer inzwischen zum Superintendenten befördert worden ist. Ansonsten habe ich darauf nichts zu antworten. Ich habe in dieser Angelegenheit keine Argumente zu liefern, sondern ich habe dir nur mitzuteilen, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar leiblich, denn das Grab, in dem er gelegen hat, war leer. Und die Frauen, die ihm vor dem Friedhofstor begegnet sind, die haben nicht ins Leere gegriffen, sondern die haben seine Füße angegriffen. Die haben ihn angefasst, fasse das, wer will. Jedenfalls steht es so hier in der Bibel. Und das, was hier in der Bibel steht, das gilt in der Kirche und wer das nicht glauben kann, der soll den Mund in der Kirche halten. Bevor wir also fragen, was das bedeutet, da müssen wir erst mal fragen, was ist denn eigentlich geschehen? Ein Wunder ist geschehen. Rousseau hat gesagt, wer behauptet, an Gott zu glauben und die Möglichkeit des Wunders leugnet, der ist reif fürs Irrenhaus. Leute, die Auferstehung ist das große Wunder, vor dem alle anderen Wunder verblassen. Alle anderen Wunder, die Jesus zu seinen Lebzeiten getan hat, die sind für unseren Glauben nicht grundlegend maßgebend. Also wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich glaube nicht, dass Jesus mit Spucke einen Blinden gesund gemacht hat, einen sehend gemacht hat, da werde ich mich deswegen mit dir nicht streiten und werde dir deswegen auch nicht dein Christsein und dein Glauben abstreiten. Aber wenn du sagen würdest, ich glaube nicht, dass Jesus leiblich auferstanden ist, dann muss ich dir sagen, dann fehlt deinem Glauben der Grund. Dann ist dein Glaube wertloser als eine aufgeschlitzte Plastetüte. Und dann kannst du dein ganzes Christentum auf Mist schmeißen. Denn von dem Wunder der Auferstehung, da sagt die Bibel, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt sinnlos und dann ist auch euer Glaube sinnlos. Wunder gibt es nicht nur immer wieder, sondern Wunder setzen immer wieder die Bereitschaft, mindestens die Bereitschaft zum Glauben voraus. Und wenn du diese Bereitschaft nicht hast, da verschwende ich meine Spucke hier vollkommen umsonst. Und du bleibst blind für das Wunder der Auferstehung. Ist ja auffällig, dass der auferstandene Christus nicht seinen Gegnern, seinen Richtern und seinen Henkern begegnet ist, sondern seinen Jüngern, seinen Freunden. Und heute ist der auferstandene Jesus hier in dieser Kirche. Und es sind Menschen hier, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Und euch bitte ich, tu es jetzt. Schieb doch mal den Riegel deiner Vorurteile beiseite und sage jetzt in deinem Herzen, Jesus, komm, tritt ein in mein Leben. Das ist die einzige Möglichkeit für dich, dass du aus dem Zustand des Zweifels rauskommst und Gewissheit findest. Denn die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Leute, eine Möglichkeit, dem Unglauben die Auferstehung plausibel zu machen, die gibt es nicht. Und deshalb halten wir hier auch keine Agitationsversammlung, sondern einen Gottesdienst. Wir sind nicht hier, um die Auferstehung zu beweisen, sondern wir sind hier, um ein Wunder Gottes zu preisen. Das ist der einzige Sinn dieses Gottesdienstes. Ich habe neulich gelesen, dass in einer Versammlung in der Sowjetunion ein gelehrter Mensch versucht hat, in einem langen Vortrag zu beweisen, dass die Auferstehung von Jesus überhaupt nicht stattgefunden haben kann. Und da meldet sich ein Priester, ob er auch mal was dazu sagen darf. Ja, aber nicht länger als 5 Minuten. Seine Antwort: Ich brauche nur 5 Sekunden. Der Priester tritt vor die Menge. Und er sagt nur einen einzigen Satz. Den Satz, der über unserem Gottesdienst steht. Den Grundsatz der russischen Osterliturgie. Christus was Christ. Christus ist auferstanden. Und aus dem überfüllten Saal, da kommt in ohrenbetäubender Lautstärke die Antwort der Menge: Gospodes Diener was Christ. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist nicht nur das Kernstück der russisch-orthodoxen Osterliturgie. Und das ist nicht nur der Kernsatz unseres Predigtextes. Und nicht nur der Zentralsatz des heutigen Gottesdienstes. Das ist das Zentrum des Glaubens der Christenheit. Er ist auferstanden. Und an diesem Ist, da hängt die Hoffnung der Welt. Als die Frauen zum Grab kommen, da haben die keine Hoffnung mehr. Ihre Füße, die schleifen resigniert über den Kies auf dem Friedhofsweg. Die Schleifen ihrer Grenze sind leer. Da steht nicht drauf, auf Wiedersehen im Himmel. An sowas denken die überhaupt nicht. Die wären schon froh, sie könnten Jesus wiedersehen auf der Erde bzw. unter der Erde, denn sie möchten ja in sein Grab rein, um ihn einzubalsamieren. Hat aber nicht geklappt, weil der Tote nicht zu Hause war. Normalerweise haben Tote ja keinen Ausgang, sondern sind jederzeit anzutreffen. Jesus hat um jederzeit von jedermann an jedem Ort der Welt antreffbar zu sein, sein Grab verlassen. Hat dem Tod die Tür aus den Angeln gehoben. Hat seine Grabtür sperrangelweit offen stehen lassen. Und was die Frauen da sehen, ist ein leeres Loch. Und davor bzw. daneben ein Stein. Und da drauf ein Engel. Leuchtend wie Schnee so hell, hat der blitzschnell den Stein vom Grab weggewälzt, als ob es ein Schneeball wäre. Und jetzt sitzt er oben drauf, wie so ein Schneekönig auf dem Thron sitzt. Die Macht des Himmels triumphiert über die Macht der Erde. Denn dieser Stein, das war die letzte Blockade, die die Gegner von Jesus sich ausgedacht hatten. Das war ein Steinchen, Leute, das war ein Emmes, das nicht so ohne weiteres wegzurollen war. Und das hatten die Behörden auch noch versiegeln lassen und Wachmannschaften davor gestellt. Und darunter, da lag Jesus. Der war mundtot, der war mausetot. Da war nicht mehr ranzukommen. An dem Ding war nicht mehr zu rütteln. Die Jesusbewegung, die war erledigt. Und die staatlichen Behörden hatten darauf noch Brief und Siegel gegeben. Aber ein staatliches Siegel und ein militärisches Wachkommando, das sind für Gott Lächerlichkeiten. Wenn der allmächtige Gott zulangt, da fallen die Grabsteine um wie Fliegenpilze und Grabwächter wie leere Pilsner Bierflaschen. Mich wundert bloß das Stehvermögen der Frauen, dass die bei dem ganzen Wuhling nicht auch umgekippt sind. Vielleicht waren die vor Entsetzen so starr, dass die vor lauter Starrheit nicht umfallen konnten. Jedenfalls merkt der Engel, die Frauen haben einen Schock weggekriegt. Und um sie zu trösten, da sagt er zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und da müsste euch eigentlich was einfallen, jedenfalls denen, die im Weihnachtsgottesdienst hier gewesen sind. Denn auch da wurde ja dieser Satz auch von einem Engel den erschrockenen Menschen gesagt. Und als mir diese Parallele aufgefallen ist zwischen unserem letzten Gottesdienst und dem heutigen, zwischen der Weihnachtsgeschichte und der heutigen Geschichte, da ist mir aufgefallen, dass zwischen beiden Geschichten es noch viel mehr Übereinstimmung gibt. Ich habe gesehen, dass zwischen beiden Geschichten, zwischen dem Anfang des ersten Lebens und dem Anfang des zweiten Lebens von Jesus auf dieser Erde, mehrere Gemeinsamkeiten bestehen. Erstens, in beiden Geschichten, da werden alle möglichen Nebenumstände ausführlich beschrieben, aber die Hauptsache, nämlich der Ausgangspunkt des Lebens von Jesus, also wie er entstanden ist und wie er auferstanden ist, das wird nicht beschrieben. Die Bibel sagt nur, dass er empfangen wurde von der Kraft des Höchsten und dass er auferweckt wurde von der Kraft des Höchsten. Aber den Vorgang der Entstehung des Lebens und den Vorgang, wie Jesus auferstanden ist, beschreibt die Bibel nicht. Das ist ein Geheimnis. Zweitens, in beiden Geschichten ist die Rede von einem Engel oder mehreren Engeln, die Helligkeit und Furcht verbreiten und die den erschrockenen Menschen sagen, fürchtet euch nicht. Drittens, in beiden Geschichten erklärt der Engel erstmal den Menschen, was eigentlich Fakt ist. Zu Weihnachten, Jesus ist geboren, zu Ostern, Jesus ist auferstanden. Viertens, in beiden Geschichten ist es der Engel, der den Menschen einen Auftrag gibt. Zu Weihnachten geht hin und seht und zu Ostern geht hin und erzählt. Fünftens, in beiden Geschichten kommt das Wort eilig vor. Also Tempo, Dalli Dalli, dabei, dabei. Zu Weihnachten gehen die Hirten im Eiltempo nach Bethlehem und zu Ostern gehen die Frauen im Eiltempo zu den Jüngern. Die letzte Gemeinsamkeit beider Geschichten. Sechstens, in beiden kommt der gleiche Ausdruck vor, nämlich große Freude. Zu Weihnachten, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und hier zu Ostern, sie gingen eilig vom Grabe mit Furcht und großer Freude. Da stockt man erstmal. Das ist eine seltsame Zusammenstellung mit Furcht und großer Freude. Und man denkt, wie passt das zusammen? Das schließt sich doch eigentlich aus. Aber wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen, da kommt es immer zu diesem eigenartigen Gemisch von Furcht und Freude, von großer Freude, denn die Freude überwiegt. Und das ist mein Wunsch für dich am heutigen Tag. Dass es in deinem Leben ein Erdbeben gibt, eine Erschütterung, eine Umwälzung. Und dass in deinem Herzen beides ist. Furcht, weil du erkennst, dass Gott deine Sünde todernst nimmt und wegen deiner Sünde seinen Sohn am Kreuz sterben lässt. Und Freude, weil du erkennst, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Dass deine Sünde vergeben ist, dass für dich Leben angesagt ist, weil du einen lebendigen Herrn hast. Grabsteine umschmeißen, das kann jeder Raudi. Gräber öffnen, das kann jeder Grufti. Aber dich aus deinem Grab ins Leben reinholen, das kann nur Jesus. Weil nämlich Gott ihn aus seinem Grab rausgeholt hat. Wer aus dem Tod einen Ausweg weiß. Der weiß auch einen Ausweg aus dem Problem, das dich gerade tötet. Und das ist egal, wie belastend deine Sorge ist und wie tief deine Traurigkeit ist und wie schwer deine Schuld und wie tief du in Sünde gefallen bist. Wenn du vor Jesus niederfällst, da wird er dich aufheben, aufrichten. Da geht's bei dir wieder aufwärts. Als die Frauen ihm begegnen, da fallen sie vor ihm nieder. Und sie umfassen seine Füße, das heißt, sie beten ihn an. Jesus ist kein Gespenst, keine in der Luft schwebende Theorie, das ist einer, der mit beiden Beinen auf der Erde steht. Und wenn du dich an den klammerst, das heißt, wenn du den anbetest, da geht es dir genauso, dann hast du wieder Boden unter den Füßen. Wenn du dich an Jesus festhältst, da hast du einen, an dem du Halt hast im Leben und auch im Sterben. Auch wenn du auf der schwarzen Liste von Menschen stehst, auf der Abschussliste des Todes stehst du ja sowieso schon. Sterben müssen wir alle auch nach Ostern. Aber wir müssen nicht mehr hoffnungslos sterben. Das Leben ist auch nach Ostern nicht problemlos, aber es ist nicht mehr freudlos und nicht mehr hoffnungslos. Stellt euch vor, eine Gruppe von Bergleuten ist in einem verschütteten Stollen eingeschlossen. Die sind nicht in der Lage, auch nur das Geringste für sich und ihre Rettung zu tun. Und dann dringen von außen die Rettungsmannschaften Meter um Meter vor. Und dann kommt der Augenblick, wo der Erste durch die schmale Öffnung in die Freiheit kommt. Und jetzt verbreitet sich nach hinten die gute Nachricht, einer ist durch. Und auch wenn die anderen noch eine Weile warten müssen, auch wenn die noch im Dunkeln sitzen und nach Luft schnappen, auch wenn die noch zusammengepresst sind in dem finsteren Loch und dem Leiden, ihre Lage ist jetzt grundsätzlich verändert. Denn der Ruf, einer ist durch, der gibt ihnen Hoffnung. Einer ist durch, Leute, das gibt auch uns Hoffnung. Auch wenn wir jetzt noch oft genug in der Finsternis unserer Ängste sitzen, von Umständen belastet, von der Umwelt verpestet, von Menschen erpresst mit Krankheit und Leiden und tausend Problemen zu kämpfen haben. Einer ist durch und alle können ihm folgen. Viele Menschen in unserem Land leiden in dieser Zeit an der Bitterkeit. Und ich muss von mir selber sagen, dass das für mich auch ein ganz großes Problem ist, dass man nicht bitter wird. Ich fahre von einem Ende zum anderen durch unser Land. Auf unseren Straßen kann man nicht Auto fahren, die Häuser kann man nicht mehr ansehen, weil sie die Krätze haben, weil sie einfallen. Müll überall, verbitterte Gesichter, lustlose Menschen, kranke Menschen. Viele können nicht mehr, viele wollen nicht mehr, viele begehren auf und werden aggressiv. Ich kann die Bitterkeit verstehen. Aber Leute, ich jedenfalls überwinde diese Bitterkeit, die auch in mir immer wieder aufsteigt, nur durch eins. Dass ich weiß, es gibt, seit Jesus auferstanden ist, keine unveränderliche Situation. Und jeden Tag brauche ich neu diese Hoffnung durch Jesus. Und es ist schön, wenn man Menschen begegnet, wie zum Beispiel vorhin dem Christoph, der das, was ich jetzt eben gesagt habe, auf humorvolle Art und Weise gesagt hat. Und ich bin dankbar, Leute, dass Jesus uns Menschen gibt, dass er uns Humor gibt, dass er uns Hoffnung gibt und dass er uns Kraft gibt, dieses Leben zu packen. Und ich rate dir, wenn du nicht mehr weiter kannst und wenn du nicht zurechtkommst und wenn du für dich kein Land mehr siehst, lege deinen Anker bei Jesus nieder. Halt dich an den fest. Lass dich von dem neu beschenken, lass dir von ihm neue Kräfte geben. Und du wirst sehen, es geht weiter. Es geht aufwärts. Jesus ist auferstanden, auch für dich.
Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich steh wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür, doch ich steh wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit, doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen, bitte wir, kommt doch,
steht wieder auf.
Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier, kommt doch,
steht wieder auf.
Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Sie legen uns aufs Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Fürchtet sich nicht.